Unternehmer-Jam-Session. Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Unternehmer Jam Session ist der einzige Podcast, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Mit dieser Line angelehnt an Megalo aus dem Song von Max Herre Rap ist. Gleicher Song, aus dem das Eingangszitat ist, schon wie schon in der letzten Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich bin gespannt, ob wir das in dieser Podcast-Folge tatsächlich einhalten können, dass man es auch verkörpert, was man sagt. Denn wir haben ein extrem spannendes und wichtiges Thema. Es geht um digitalen Stress und vor allem, wie wir uns vom digitalen Stress befreien und wie es uns gelingt, die Vorteile von Digitalisierung zu nutzen, ohne gestresst zu sein. Das Schlüsselwort ist, ihr werdet es hören, ein selbstbestimmter Medienumgang. Und wie wir dahin kommen, genau darüber sprechen wir mit Heide Hüthner. Sie ist Co-Gründerin von Extra 2. Und immer wenn es um Gesundheitsthemen geht, dann liegt nahe, dass der Kontakt über Sebastian Döring von der Techniker Krankenkasse zustande gekommen ist. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und ich möchte nicht weiter mehr vorwegnehmen, außer noch eine Sache. Ich bekomme eine Frage gestellt und die Antwort ist 108. Das möchte ich hier schon mal vorwegnehmen. Wir haben es dann hinterher gecheckt. Also seid gespannt, was die Frage ist. Und wenn ihr ein Telefon klingeln hört während der Podcastaufnahme, wir haben es bewusst nicht rausgeschnitten. Die Erläuterung, warum wir es nicht rausgeschnitten haben, folgt dann auch, wenn ihr jetzt dranbleibt und den Real Talk hört. Mehr Cliffhanger kann man jetzt, glaube ich, nicht machen. Viel Spaß mit dem Real Talk und wir hören uns dann nochmal ganz kurz im Outro wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, hier zu sein und auf das Gespräch heute. Genau, ich bin Heide und ich habe zusammen mit meiner Kollegin Franzi Extra 2 gegründet im November 21. Und wir unterstützen Unternehmen, aber auch Privatpersonen rund um das Thema digitaler Stress. Und da geht es eben darum, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, anstatt unter den Belastungen zu leiden, und wie es eben gelingen kann, digitale Medien stressfrei, produktiv und entspannt zu nutzen. Und ja, da kooperieren wir auch mit der Techniker Krankenkasse und darüber kam eben der Kontakt. Und genau, ja, warum bin ich jetzt hier in Kassel? Am Anfang, ich bin vor ein paar Monaten hergekommen, irgendwann habe ich gesagt, ich höre jetzt auf zu sagen, dass ich aus Leipzig hergezogen bin, weil alle ständig waren so, was, wie kannst du denn aus Leipzig nach Kassel ziehen? Leipzig ist doch so schön und Kassel ist doch so hässlich. Und ich war so, also, warum sagt ihr das alle? Ich finde Kassel eigentlich ziemlich schön. Und genau, also ich bin hergezogen, weil mein Partner hier wohnt und ich einfach auch nochmal Lust auf Veränderung hatte. Und so bin ich hier in Kassel gelandet.
Ja, vor allem hast du die aktuellste Studie vom SKL Glücksatlas gelesen?
Ja, die könnte ich jetzt auch ganz stolz allen zeigen. Ich habe vorher auch schon mal in Berlin gewohnt. Berlin hat ja ziemlich schlecht abgeschnitten. Berlin war, glaube ich, auf dem vorletzten Platz. Von daher, ja, war es, glaube ich, eine gute Entscheidung.
Ja, das ist ganz witzig, weil es gab schon mal sowas Ähnliches, weiß gar nicht von welchem Magazin. Ich komme ja gebürtig aus Kassel, bin dann nach Köln gegangen, habe dafür 8 Jahre gelebt, bin dann auch zurückgekommen nach Kassel. Da hat auch jeder gefragt, wie kann man zurück nach Kassel kommen? Genau in dem Jahr ist Kassel irgendwie auch Sieger geworden in irgendeinem Städteranking. Ich weiß nicht mehr genau, wo hängt. Kannst du nicht sehen, um die Ecke, weil ich habe dann für, damals, als ich mir noch Mühe gemacht habe mit Geschäftskunden und immer so Karten zu Weihnachten und so geschrieben habe, und da habe ich den Umzug bekannt gegeben und hatte die Headline aus dieser Studie auch, die hieß ausgerechnet Kassel. Habe ich da als Headline genommen, weil die Studie rausgebracht haben, selber verwundert war, dass Kassel damals 2011 war das der Städtesieger war mit dem größten Wachstumspotenzial. Und jetzt sind wir einfach auch noch die glücklichsten, was ja auch gut ist in Kassel.
Was würdest du sagen, woran liegt das, dass ihr die glücklichsten seid oder wir hier?
Ich glaube tatsächlich an der Natur drumherum. Also Kassel wird echt viel Unrecht getan. Klar gibt es extrem hässliche Ecken, aber gibt es halt in Köln auch, kann ich bestätigen. Aber die schönen Seiten von Kassel, die sind halt wirklich schön, muss ich sagen. Bergpark, Orangerie, Aue, Buga, gibt so ein paar Hidden Places, die, glaube ich, so jeder für sich selber hat. Ich gehe total gerne an die Hall of Fame, weil, falls ihr das was sagt, ist so ein Skatepark. Ich skate gar nicht mehr selber, aber so ein Skatepark unter so einer Autobahnbrücke, da kann man ganz gut hinlaufen. Das passt vielleicht sogar ganz gut schon als Überleitung zu dem Thema, weil ich habe für mich entdeckt seit einem Jahr, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, intensiv, dass um runterzukommen und dem Stress zu entfliehen, ich das, Wandern klingt immer so ein bisschen oldschool, aber es ist tatsächlich Wandern, weil immer wenn ich sage, ich gehe laufen, verbindet jeder damit, ich gehe joggen. Wenn ich sage, ich gehe wandern, dann verbindet jeder damit, ich habe irgendwie so einen Wanderstock und so einen Wanderhut und laufe durch die Gegend. Nein, ich laufe einfach durch die Gegend und immer abwechselnd entweder hoch Richtung Schloss Bergpark, ist eine beliebte Strecke von mir, oder halt besagt Richtung Hall of Fame, dann an der Orangerie, Buga und so weiter vorbei. Und das hilft mir extrem, um kreativ zu sein. Mhm. Also viele meiner Ideen für Podcast-Folgen entstehen genau auf diesem Wege, sodass ich schon zu meinem Podcast-Berater gesagt habe, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich ein Mikro haben kann und unterwegs aufnehmen kann, weil das wäre Jackpot für mich, wenn ich jetzt auch noch unterwegs direkt dann meine Solo-Folgen beispielsweise aufnehmen könnte oder Intros und Outros sprechen. Ja, auf jeden Fall, Kassel hat, was das angeht, tatsächlich viel zu bieten, meiner Meinung nach.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch schon sehr viele schöne Orte entdeckt. Also ich bin auch mega gerne an der Fulda, gehe auch im Winter immer baden und das geht hier auf jeden Fall auch richtig gut.
Das habe ich tatsächlich in der Fulda baden, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber ich sehe da immer ein paar Verrückte, die in der Fulda baden gehen.
Ja, also ich wohne in der Nähe, also in der Nordstadt und hinten am Wolfsanger, da ist eine Stelle, wo das ganz gut geht. Okay. Genau, oder aber auch in der Innenstadt, da bei der Spitzhacke, da ist immer ein bisschen mehr los.
Ja, genau.
Aber doch, es geht ganz gut.
Ja, perfekt. Also haben wir auch schon mal Werbung für Kassel gemacht, völlig zu Recht auch. Und sind ja auch schon direkt ein bisschen in das Thema eingestiegen. Wir haben ja mal, haben wir eigentlich gar nicht so gesagt, aber ich für mich mal rausgesucht, digitaler Stress so als eine mögliche Headline. Da gibt es ja wahrscheinlich noch ganz viel mehr. Und ich habe mir einen Podcast von euch angehört. Und ich meine, da wäre der Satz gefallen und ich finde ihn sehr bezeichnend, dass man ja heutzutage mehr Wert drauf legt und es eine Auszeichnung ist, wenn man sagt, man ist total produktiv. Und es ist weniger eine Auszeichnung, wenn man sagt, hey, ich bin einfach gesund.
Mhm. Ja,
also und da die Balance hinzubekommen, ist ja offensichtlich gar nicht so einfach.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich würde auch sagen, es ist mittlerweile verbreiteter oder normaler, gestresst zu sein, als eben nicht. Und ja, genau, das ist auch mit einer der Gründe gewesen, warum wir Extra 2 gegründet haben. Also Franzi und ich haben uns in einem vorherigen Job kennengelernt. Da haben wir Projekte in Kitas und in Schulen zu gesundem Aufwachsen gemacht. Und ich habe damals auch Stressmanagement-Kurse für ErzieherInnen in Kitas und in Schulen eben gegeben, aber auch bei uns im Unternehmen. Und Franzi kommt aus der Medienpädagogik. Und ja, wir haben halt einfach festgestellt, dass beide Bereiche, also bei mir eben Gesundheitswissenschaften und Stressmanagement und bei Franzi die Medienpädagogik, sind zwei Themen, die umgeben uns eigentlich fast jeden Tag. Also Digitalisierung und Stress werden bisher aber sehr, sehr wenig zusammengedacht. Also so im klassischen Stressmanagement taucht das Thema Digitalisierung wenig auf, aber es hatte einfach einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Also ne, zum Beispiel der Zusammenhang von der Nutzung und meinem Schlaf und genau im Arbeitskontext eben Aufmerksamkeit, Produktivität, Fokus halten. Das bedingt sich sehr, sehr doll. Und ja, deshalb haben wir gesagt, hey, okay, das, das wollen wir in die Welt bringen. Und genau, haben daraufhin dann Extra 2 gegründet. Und ja, es geht eben viel auch darum, dass einfach wieder einen Ausgleich zu schaffen, auch zu der digitalen Welt, in der wir uns befinden. Es ist also auch so ein Phänomen, mit dem wir oft dann in Workshops uns beschäftigen oder ja, einfach auch Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, dass sie halt abends auf dem Sofa sitzen, ne, eigentlich völlig platt und nicht mehr können. Der Kopf ist voll vom Tag. Und dann trotzdem halt auf Social Media rumdaddeln und ne, darin eigentlich Erholung und Entspannung suchen. Und der Kopf soll leer werden, aber wird er nicht, weil es ist Input, es ist ne, regt uns auf, kann uns stressen. Da passiert ganz, ganz viel, aber halt auf keinen Fall Erholung. Und da dann halt auch wieder zu lernen, okay, wie fühlt es sich denn an, auch mal ohne mein Smartphone aus dem Haus zu gehen. Ne? Das ist auch sowas, klar, manche sagen, hey, mach ich jeden Tag, was willst du so? Andere sagen so, ich gehe doch nicht ohne mein Smartphone aus dem Haus, was ist, wenn was passiert? So, letztens habe ich gelesen, dass wir im Durchschnitt innerhalb von 24 Stunden uns 1,5 Meter von unserem Smartphone wegbewegen.
Okay.
Und ne, es ist schon so, als wäre es so mit uns verwachsen. Aber es ist halt einfach ein technisches Gerät so. Und sich dessen immer wieder bewusst zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja. Wie ist denn genau digitaler Stress definiert oder wie definiert ihr es?
Digitaler Stress ist der Stress, der durch die Nutzung von digitalen Medien ausgelöst wird. Also ein Stressprozess wird ja immer dann ausgelöst, wenn du einen Stressor hast. Also das ist der Faktor, der Stress auslöst. Und wenn der eben digitaler Natur ist, dann spricht man von digitalem Stress. Und das Besondere an digitalem Stress ist, dass der eher so schleichend ist. Also wenn du so eine klassische Stresssituation hast, zum Beispiel so einen Podcast aufnehmen und die ganze Technik stürzt ab und es ist so, okay, das, ne, ich werde ein bisschen rot, ich schwitze ein bisschen und so dieses ne, klassische unter Strom stehen, was ja alle auf jeden Fall kennen. Und beim digitalen Stress ist es aber meistens eher so, dass das so schleichend ist, wie so ein Hintergrundrauschen und dass wir gar nicht unbedingt die Nutzung und die Auswirkungen auf die Gesundheit zusammenbringen. Und genau, da ja, sind wir auch einfach dabei, darüber halt aufzuklären und Informationen rauszugeben sozusagen, dass die Menschen das für sich auch einfach merken. Und gerade im Arbeitskontext gibt es dann eben ja, also verschiedene sogenannte Stressoren, die dann digitalen Stress auslösen. Das sind einmal zum Beispiel Unterbrechungen, das ist aber auch das Thema ständiger Erreichbarkeit oder Informationsflut. Also da gibt es so verschiedene Faktoren, die auch in der Literatur schon beschrieben sind.
Ja, wie äußert sich das dann tatsächlich? Also wenn man dann, also hast du gesagt, es ist ein schleichender Prozess, aber irgendwann wird man ja merken, okay, irgendwas ist da, was sich verändert hat. Was sind typische Äußerungen oder Erscheinungen, wie sich das äußert?
Überlastung, würde ich sagen. Also dass ein ganz großer Faktor ist, also dass immer mehr Beschäftigte das Gefühl haben, so, ich habe eigentlich viel zu viele Aufgaben und viel zu wenig Zeit. Ne? Und dadurch entsteht so ein Gefühl von gehetzt sein. Und wenn man dann mal guckt, okay, es sind gar nicht unbedingt zu viele Aufgaben, sondern die Leute kommen einfach durch die digitalen Medien nicht mit ihren eigentlichen Aufgaben voran. Na, also wenn ich jetzt einfach nur in einem Raum sitze und eine Schreibmaschine habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht wirklich unterbrochen, außer es klopft jemand an der Tür. Wenn ich aber einen Laptop habe mit E-Mail-Programm, Teams, Slack, Skype, weiß ich nicht, was alles noch, und ein Telefon und ein Smartphone und ständig piepst irgendwas, genau, also im Durchschnitt werden wir alle 4 Minuten unterbrochen oder also Beschäftigte, die so klassischen Bürojob haben, alle 4 Minuten. Und das führt eben dazu, dass ja einfach Zeitdruck entsteht. Und genau, der äußert sich dann in so einem Getriebensein, in einem Gehetztsein, aber auch in einer Abgeschlagenheit, weil es einfach viel zu viel ist. So, das ist der eine Punkt. Und dass halt auch das Abschalten von der Arbeit schwerer fällt. Also das ist vor allen Dingen durch den Faktor von der ständigen Erreichbarkeit, ne, dass ich auch außerhalb der Arbeitszeit eigentlich ständig an die Arbeit denke, weil so diese Grenze, die halt immer mehr verschwimmt, was auch Vorteile hat, aber da eben doch dazu führt, dass das Abschalten immer schwerer fällt und die Leute einfach nicht mehr so gut runterkommen.
Ja, Habt ihr besondere Empfehlungen zum Thema Abschalten? Also wie schaltet man dann tatsächlich am besten ab? Also man hört ja ganz oft irgendwie, ja, dann setz dich doch einfach vor den Fernseher oder so, um mal runterzukommen. Jetzt, ich habe schon keinen Fernseher tatsächlich, war auch ein Gamechanger für mich. Also ich habe schon, weiß nicht, 10, 15 Jahre keinen Fernseher mehr. Ist Hammer. Ich habe dann aber auch lange Zeit war ich überhaupt nicht auf Streaming-Portalen aktiv. Durch Corona habe ich mich dann bei Netflix angemeldet. Und das ist ja noch mehr Stress. Das ist ja Wahnsinn einfach. Also bis man sich da mal entschieden hat, oder ich jetzt in dem Fall, speziellen Fall, was ich da gucken soll, da vergeht ja gefühlt eine Stunde, bis ich überhaupt mal gefunden habe, ja, was gucke ich denn jetzt schon? Und da habe ich schon keinen Bock mehr, weil mich das schon so gestresst hat, dass das tatsächlich für mich jetzt persönlich auch keine gute Lösung ist. Habt ihr da besondere Empfehlungen, was man sagt, um einfach mal runterzukommen? Also wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, rausgehen für mich, laufen, wandern, wie auch immer, Gamechanger gewesen auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, es fängt schon beim Beenden des Arbeitstages an. Also dass ich am Ende von meinem Arbeitstag, vor allen Dingen auch wenn man im Homeoffice ist, sich da ein gutes Ritual schafft. Also wirklich guckt, okay, welche Aufgaben sind noch offen? Ne, was habe ich heute vielleicht nicht geschafft? Was steht morgen alles an? Und dann wirklich auch den Computer aufräume, Programme runterfahre, alles schließe. Ne, und nicht so dieses Ding entsteht von, okay, ich arbeite jetzt noch, okay, ich renne mal schnell los und gehe die Kinder aus der Kita abholen und setze mich heute Abend wieder ran. So, ne? Also spricht nichts dagegen, sich abends auch noch mal in den Laptop zu setzen, wenn das für einen passt, aber dass es halt wirklich geregelt und abgeschlossen ist und man halt auch, wenn man im Homeoffice ist, den Schreibtisch aufräumt, sich einfach ein kleines Ritual angewöhnt, was man macht, sei es jetzt irgendwie ein Lied zu hören oder die Klamotten zu wechseln oder eine Runde im Block zu gehen. Also dass einfach der Körper schon weiß, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt kann ich irgendwie gedanklich auch woanders hingehen sozusagen und einfach von der Arbeit auch abschalten. Also das würde ich sagen, ist ein ganz großer Punkt. Und ja, also so was du jetzt so gesagt hast, für dich mit dem Wandern, also Natur und auch Bewegung sind beides super Sachen, die auch in Studien eine nachgewiesene stressreduzierende Wirkung haben. Also immer, wenn ich mich bewege, ne, und da ist, also reicht zügiges Gehen schon aus, wird Cortisol, also das Stresshormon, abgebaut. Und auch im Grün zu sein, also in der Natur zu sein, hat eine stressreduzierende Wirkung. Also es ist eigentlich die beste Kombi, die du da machst, im Grün spazieren. Aber es ist halt auch ein bisschen typabhängig, je nachdem. Na, also es kannst auch nicht alle im Urlaub am Strand auf den Liegestuhl liegen und sagen, hier entspann dich mal. Ne? Also manche werden liegen und sagen, ja endlich. Und andere sind halt eher so der Typ, die müssen in Aktivität sein und wenn wir jetzt beim Strand bleiben, eine Strandburg bauen oder so. Ne? Aber wichtig ist halt einfach auch was zu machen, was ja anders ist als das, was ich bei der Lohnarbeit mache. Also wenn ich da halt am Computer sitze, ne, dass ich dann was mache, was in der Aktivität ist und möglichst eben auch draußen in der frischen Luft.
Ja, habt ihr in eurer Tätigkeit auch mit Unternehmern, Gründern zu tun? Oder dann eher, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, die Angestellten, weil ich komme jetzt gerade drauf, weil jetzt auch gerade bei mir ist es ja so, wenn ich dann laufen gehe, und du hast ja sehr schön gesagt, ist es gut, sich ein Ritual zu machen, damit man klar weiß, okay, jetzt ist nicht mehr Arbeit, jetzt ist Freizeit, sage ich jetzt einfach mal so. Bei mir als Selbstständiger verschwimmt das ja immer. Mhm. Ich gehe ja raus, laufe und freue mich dann total. Ich werde entspannt, aber ich arbeite ja trotzdem weiter. Ich hatte ja gesagt, da entstehen bei mir dann Podcast-Ideen, was auch immer. Aber für mich empfinde ich es dann nicht mehr als Stress, irgendwie, sondern ich finde das cool, dann einfach kreativ zu sein.
Genau, also es gibt ja auch positiven Stress, Eustress, und das ist auch so ein bisschen das Ding, dass Stress jetzt in den letzten Jahren aufgrund von Burnout und chronischem Stress und den ganzen Erkrankungen, die da dranhängen, ein schon sehr negatives Image bekommen hat. Und chronischer Stress ist auf jeden Fall ein großes Gesundheitsrisiko, aber wenn wir uns nochmal angucken, was Stress in seiner ursprünglichen Form ist, dann ist es ein Prozess, um zu überleben, aber auch um uns weiterzuentwickeln und zu lernen. Also an sich überhaupt nichts Negatives. Wichtig ist halt bloß, dass zu diesem Stressprozess auch Phasen der Erholung und der Regeneration gehören. Also, dass man wieder runterfährt. Und das ist halt das, was in dem vollen Alltag häufig die Leute dann halt nicht machen. Und dann, ne, prasselt halt ein Stressor auf den nächsten an und das Stresslevel steigt immer weiter an. So. Und deshalb ist es halt wichtig, darauf zu achten, einfach auch, ja, Zeit für Erholung und Regeneration zu haben und Pausen.
Es schwirrt ja immer so rum, dieser Begriff Digital Detox. Mhm. Was genau ist damit gemeint und hilft das wirklich, was immer da so gesagt wird?
Ja, also Digital Detox heißt ja, die digitalen Medien gar nicht zu nutzen. Und wir sagen tatsächlich, dass das nicht die Lösung ist, weil es nicht alltagstauglich ist. Also auch wenn ich mir jetzt Kinder und Jugendliche angucke, ne, denen kann ich nicht sagen, nö, du kriegst jetzt kein Smartphone, du kriegst keinen Laptop. Also funktioniert nicht, sie brauchen es für die Schule. Und es ist auch einfach eine Zukunftskompetenz, digitale Medien zu nutzen. Und auch für uns bringt es ja viele Vorteile, auch im Arbeitsalltag. Aber es ist halt eine sehr, sehr gute Erfahrung, um sich selber einfach bewusst zu machen, wie abhängig ich eigentlich schon von meinem Smartphone bin. So, ne? Also das einfach mal so 1, 2, 3 Tage zu machen, ist eine super Erfahrung. Aber ich sage immer, es ist wie beim Essen. Also wenn ich 3 Tage lang im Monat faste und mir denke so, ja, dann kriege ich mal alles Schlechte aus meinem Körper raus und dann halt aber die restliche Zeit vom Monat auch wieder nur ungesunde Sachen esse und mich irgendwie mit Zucker und allem möglichen Zeug vollstopfe, funktioniert es ja auch nicht. Und so ist es halt mit digitalen Medien. Also wenn ich 3 Tage die gar nicht nutze und den Rest der Zeit dann aber auch wieder eine völlig unkontrollierte Nutzung habe, funktioniert halt nicht. So, deshalb, also es ist, ich würde es allen empfehlen, es im Urlaub mal zu machen, um einfach zu merken, ne, wie groß der Drang danach ist. Und da gibt es auf jeden Fall auch schon Studien, die das zeigen, wenn, ne, Leute auch Social Media nicht mehr nutzen, wie sehr sie dann runterkommen und wie gut ihnen das tut. Man muss natürlich aber auch immer bedenken, dass das dann auch erstmal vielleicht sich komisch anfühlen kann, auch ein Gefühl von Einsamkeit auslöst. Und genau, also wir arbeiten mit dem Prinzip einer selbstbestimmten Mediennutzung. Und da geht es eben darum, digitale Medien selbstbestimmt zu nutzen, also dass man selber bestimmt, wie lange ich die Medien nutze, wann ich sie nutze, wo und in welchem Umfang und halt raus aus dieser Fremdbestimmung zu kommen, in der wir durch die Mechanismen der digitalen Medien alle drinstecken. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel ist, wir steigen in die Tram ein und die Leute so, ne, zack, gucken auf ihr Handy. Und das sind so Automatismen, da gibt's ganz, ganz viele von. Also es ist auch so eine klassische andere Situation, dass, ne, 2 Leute sind im Restaurant, die eine Person geht auf Toilette, zack, die andere holt ihr Handy raus. Und dass es eben nicht darum geht, dass ich in der Bahn oder auch in dieser Restaurantsituation nie wieder auf mein Handy gucke. So voll kann man, ich habe auch ein Handy, ich nutze das auch. Aber dass man es halt aus einer bewussten Entscheidung macht. Also dass ich, ne, auf mein Handy gucke und sage, okay, ich will jetzt gucken, wann die Bahn nach Hause fährt oder wie das Wetter wird oder was auch immer. Aber dass man halt aus dieser Fremdbestimmung rauskommt, also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann wird man, also merkt man es auch immer mehr bei sich selber. So, ne? Ich denke eigentlich gerade gar nicht an mein Handy, ich mache irgendwas anderes, aber dann sehe ich es auf meinem Schreibtisch liegen und zack, drück halt automatisch drauf. So, ne? Oder auch im Arbeitskontext, ich mache morgens den Laptop auf, gucke als erstes in die E-Mails. Also es gibt super viele solche Automatismen und Routinen und die alle auch mal zu durchbrechen und für sich selber zu gucken, okay, welche tun mir gut, welche tun mir nicht gut und was möchte ich verändern? So, das ist dann der Prozess.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel mit der Bahn und dem Handy, weil das kenne ich jetzt persönlich selber sehr gut. Ich hätte jetzt für mich selber gedacht, dass es schon meine eigene Entscheidung ist, dass ich mich in die Bahn setze und aufs Handy gucke, also dass es selbstbestimmt ist, aber vielleicht ist es auch einfach schon so, dass es fremdbestimmt ist. Ich merke es überhaupt nicht. Ich merke auch nicht, dass mich das stresst tatsächlich. Mhm. Ihr sagt ja auch, oder ihr habt in einem anderen Podcast gesagt, es geht ganz viel auch erstmal um das Thema, sich selbst zu reflektieren. Würdest du mir jetzt zustimmen, wenn ich dir sage, hey, nee, das ist meine eigene Entscheidung, ich finde das cool, weil mir sonst einfach langweilig ist. Ich könnte auch klar, ich könnte raus aus dem Fenster gucken bei der Bahn und nichts tun. Ich könnte aber auch sinnlos im Social Media wieder rumdatteln. Oder ist dann die Frage, was macht man mit dem Handy, wenn man dann drauf guckt?
Genau, das ist auf jeden Fall die Frage. Also wenn du für dich sagst, ne, du nutzt die Zeit in der Tram, um zum Beispiel deine Nachrichten zu beantworten und das ist jetzt die Zeit am Tag, die du dafür festgelegt hast, dann ist es völlig in Ordnung. Aber ne, du kannst auch mal überlegen, wenn du das Handy rausholst, was machst du dann? Machst du immer genau das Gleiche oder reagierst du eigentlich nur auf die Nachrichten oder die Push-Up-Mitteilungen, die auf deinem Handy reingekommen sind? Ne? Und dann ist das ja was sehr Passives, also was sehr Reaktives. Genau, also deshalb kann man es auf keinen Fall verallgemeinern so. Aber, und das ist dann vielleicht auch wieder der Punkt, wo du ja vorhin meintest, ne, dass dir das draußen in der Natur so gut tut mit der Kreativität, dass halt digitale Medien einfach dazu führen, dass diese kleinen Pausen, die wir im Alltag eigentlich brauchen, dass die halt wegfallen. Also ne, dass irgendwie so dieses mal 5 Minuten in der Tram sitzen und kurz einfach nichts machen, so, dass dieses Nichtsmachen halt so, ja, auch schon als vielleicht was Negatives gesehen wird, aber dass es eigentlich irgendwie eine wichtige Pause ist, die der Kopf braucht, um einfach mal kurz durchzuatmen. Und dass es aber natürlich viel, viel leichter ist, sich mit Social Media zu beschäftigen und vollgerieselt zu werden, als sich mit sich selber zu beschäftigen und dann vielleicht irgendwie auch mal die negativen Gedanken oder alles, was da so da ist, zuzulassen und dem zuzuhören, so.
Ja, ich muss mal ganz kurz zurückspringen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Da wollte ich dich nur nicht unterbrechen. Du hast gesagt, das ist ja auch schon, ne, Digital Detox geht so nicht. Ne? Das wäre dann quasi lebensfremd, sehe ich genauso. Man kann jetzt Kindern nicht sagen, hier, du kriegst niemals ein Handy. Ich frage es aber tatsächlich im eigenen Interesse. Ab wann ist denn deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach der richtige Zeitpunkt, dass Kinder jetzt ein Smartphone bekommen? Kann man das sagen? Ist das auch individuell oder wovon hängt es ab?
Ja, also genau, es gibt ja auf jeden Fall auch so für die Screentime, die Kinder pro Tag haben sollen, also ne, auch in Bezug auf Fernseh oder Serien gucken, da gibt es auf jeden Fall Empfehlungen, je nach Alter, die rausgegeben werden. Und genau, also beim Smartphone würde ich sagen, hängt es halt auch davon ab, wie und wofür das genutzt wird. Also ist das jetzt erstmal am Anfang ein Tastenhandy, dann ist natürlich kein Smartphone, aber da geht es darum, ne, okay, das Kind geht jetzt vielleicht in die Schule und bewegt sich alleine dahin und hat das Handy halt quasi einfach zur Sicherheit dabei. So, das ist halt ein guter Weg, da rangeführt zu werden, einfach selbstständiger zu sein und halt aber trotzdem irgendwie für beide Seiten auch einfach ein Sicherheitsgefühl zu haben.
Sehr, sehr, sehr gut.
Genau, für beide Seiten so ein Sicherheitsgefühl zu haben. Und dann ist natürlich wichtig, ja, auch da zum Beispiel, also es gibt dann Mediennutzungsverträge zum Beispiel, also ne, dass das einfach gut begleitet wird von den Eltern. Das setzt natürlich voraus, dass die Eltern auch eine gute Mediennutzung haben, wo wir wieder bei dem grundsätzlichen Problem sind, dass Digitalisierung sich so in unseren Alltag geschlichen hat, ohne dass wir Erwachsenen gelernt haben, wie man damit umgeht. So, und also da auch einfach eine gute Vorbildfunktion zu sein. Ein genaues Alter weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Also ist mir jetzt nicht bekannt. Ich würde sagen, wichtig ist halt einfach die Begleitung und ja, also dann, wenn die Kinder halt wirklich auch einfach kognitiv so weit sind, dass sie wissen, warum sie das haben, also ne, wie jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Schule und also wo es wirklich ein Grund besteht, dass sie es halt nutzen. Also zum Beispiel dann als Jugendliche die Identitätsbildung, der Austausch mit FreundInnen, sich zu verabreden, ne, also ja, wie gesagt, ich habe jetzt also keine offiziellen Empfehlungen. Ich würde für mich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, genau, ab der ersten Klasse halt mit einem Tastenhandy und dann vielleicht so ab der 4., 5. Klasse kann man mal über ein Smartphone nachdenken. Aber halt wirklich mit einer guten Begleitung kann man ja auch gut einrichten, dass die Eltern da dann den Zugriff kontrollieren mit Nutzungszeiten pro Tag und allem.
Aber was ja wirklich wichtig ist, was du gerade selber gesagt hast, dass die Eltern selber gut damit umgehen können. Das ist total wichtig. Wir müssen das klingeln jetzt jetzt drinne lassen, weil ich bin so froh, dass ich den Satz noch nicht gesagt habe, der mir die ganze Zeit auf der Zunge lag, weil ich wollte doch sagen, für mich war ein totaler Gamechanger, ich mag dieses Wort Gamechanger auf einmal, dass ich, das passt jetzt natürlich nicht, aber ich erkläre euch, warum es so ist, ich habe mein Handy immer auf stumm. Mhm. Und dann kriege ich auch diese Push-Benachrichtigungen nicht mit, die ich nicht geschafft habe auszustellen. Weil ich auch gar nicht weiß, wo man die ausstellt. Das permanent kommt, ja, das hat wieder jeder irgendwas geliked irgendwo auf Instagram und wo auch immer. Aber dass er eben gerade geklingelt hat, liegt nur daran, und das ist eigentlich auch eine total coole Erfahrung, die ich jetzt zufällig gemacht habe. Ich hatte ja gesagt, du musst mich anrufen, weil unsere Klingel funktioniert gerade nicht im Haus. Deswegen, ich hatte es vergessen, wieder auf stumm zu stellen. Das ist auch richtig cool. Ne? Also wenn der Klingel nicht funktioniert, da kann man echt entspannt, ohne Unterbrechung, was du ja auch schon hattest, das Thema echt gut arbeiten. Und ich habe mir auch tatsächlich angewöhnt, es wirklich immer auf stumm zu haben, das Handy. Und es liegt meistens auch außer Sichtweite von mir, dass ich auch, wenn es stumm ist, dann nicht sehe, oh, da ruft jetzt jemand an. Und manchmal vergesse ich dann wegzulegen und dann bin ich in einer Zoom beispielsweise, dann liegt das Handy da und dann klingelt es. Und dann merke ich schon selber für mich, oh krass, ich würde da jetzt gerne dran gehen. Ich möchte wissen, was das ist. Was will der jetzt, der da gerade anruft? Und da merke ich schon so, richtig gesund ist das, glaube ich, nicht, diesen Drang zu haben.
Wir sind halt einfach alle neugierig. So, ne? Das ist völlig normal. Und wenn das Handy da liegt, dann wollen wir damit interagieren, dann wollen wir wissen, was passiert. Und es versetzt uns halt aber auch einfach in einen Alarmzustand. Ne? Und das ist wieder das, warum es Stress auslöst, weil da einfach im Körper genau das Gleiche passiert, wie eben in einem klassischen Stressprozess. Dass man sagen kann, okay, dieser Stressprozess in uns, der wurde ja eigentlich vor tausenden von Jahren hat er sich etabliert, um uns in gefährlichen Situationen zu schützen, ne, so da dieses klassische Beispiel von der Säbelzahntiger steht irgendwie vor der Höhle, ne, und wir brauchen alles an Energie, um davon zu kommen. Und wie oft war da der Säbelzahntiger? Vielleicht irgendwie alle 4-5 Wochen, wenn überhaupt, so. Und unser Handy klingelt halt alle 5 Minuten, so, ne, und das halt irgendwie auch mitzubedenken und dass das einfach die ganze Zeit diesen Alarmzustand auslöst, weil unser Kopf kann nicht unterscheiden, ist das jetzt so wirklich eine reale Gefahr, die mein Leben gefährdet oder ist das halt nur mein Smartphone? Es passiert einfach in uns das Gleiche so und deshalb ist es schon einfach sehr, sehr wichtig, für sich selber da Räume zu schaffen, wo man einfach nicht erreichbar ist und das Smartphone nicht die ganze Zeit bei sich hat so.
Ja, was ja auch ein wirklicher Wandel jetzt zum Negativen ist, also ich nehme es zumindest so wahr, aber ich meine, da hättet ihr auch in dem Podcast drüber gesprochen, ist, dass durch Smartphone, E-Mail, WhatsApp, weiß ich, was da alles gibt, immer erwartet wird, dass man sofort reagiert. Das ist ja einfach Horror. Ne? Aber wie oft ich auch die Erfahrung mache, also ich habe da wirklich lange selber für gebraucht. Ich war da selber, ich weiß nicht, ob man da Opfer sagte, ob das der richtige Begriff ist, aber ich wollte auch immer sofort reagieren. Ne? Und ich habe jetzt, es fing ein bisschen zeitgleich an mit dem, ich gehe jetzt wandern und so weiter, dass ich auch bewusst überlegt habe, nee, ich antworte nicht mehr immer sofort, weil es passiert ja auch nichts, wenn man irgendwie mal einen halben Tag später antwortet oder selbst erst am nächsten Tag antwortet. Ne? Mein Gott, ich komme noch aus einer Generation, ich bin aufgewachsen ohne Smartphone. Da konnte man sich verabreden mit dem Telefon und dann musste man sich da treffen an dem Treffpunkt. Wenn man da war, war man da. Wenn man nicht kommen konnte, konnte man den anderen nicht Bescheid geben. Ja. Also ich komme noch aus so einer Generation. Aber mittlerweile dieses Erwartungsmanagement, dass man sofort immer reagiert. Und wie gesagt, ich bin da jetzt so ein bisschen von weg. Und dann heißt es auf einmal, ja, ghostest du mich irgendwas? Und das sind ja auch diese ganzen fürchterlichen Begriffe mit Ghosting und so weiter. Nur weil man einen halben Tag nicht antwortet, hat der andere sofort das Gefühl, man wird geghostet. Was aber, glaube ich, auch daraus resultiert, dass man von mir gewohnt war immer, ich antworte sofort. Und dann machen sich andere auch schon Sorgen, wenn man mal einen halben Tag irgendwie nicht reagiert. Aber was eine witzige Beobachtung ist, wenn man dann mal aus Gründen vielleicht erst am nächsten Tag antworten würde, dann kommt vorher schon, ich sag jetzt mal die Entwarnung, hey, habt ihr schon geklärt? Daran merkt man ja, es geht ja nicht die Welt unter, es regeln sich auch Dinge, wenn man nicht sofort antwortet. Was würdest du denn sagen, sind so die häufigsten Sachen, wo jetzt Mitarbeiter, Unternehmer oder was auch immer in Unternehmen jetzt wirklich drunter leiden? Also Unterbrechung, hast du schon gesagt, ständige Erreichbarkeit.
Genau, und also zum Thema Unterbrechung und so dem, was du jetzt angesprochen hast, mit dem Antworten auf jeden Fall E-Mails. Also dass das so, ja, man sagt im Durchschnitt 5 E-Mails pro Stunde, also durch 5 E-Mails wird man unterbrochen pro Stunde. Und wenn du dann überlegst, nee, ich lese diese E-Mail, ich beantworte die, da entsteht vielleicht noch irgendwie ein anderes To-Do draus, dann brauche ich wieder Zeit, um mich zu refokussieren. Und das 5-mal pro Stunde, bleibt nämlich gar nicht mehr so viel Zeit für irgendwas anderes. Und das haben wir aber auch sehr, sehr oft in Workshops, wenn es dann eben darum geht zu sagen, okay, ne, feste E-Mail-Zeiten, morgens, mittags, abends, zum Beispiel eine halbe Stunde, ist je nach Arbeitsplatz und Aufgabe natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber da ist häufig dann die Reaktion fast, aber was sagt denn dann mein Chef oder meine Chefin? Und aber ich muss doch antworten. Und dann ist so, gut, wir sitzen jetzt auch schon seit 3 Stunden im Workshop. Seitdem hast du auch keine E-Mail beantwortet. Die Welt ist noch nicht untergegangen. Ja, stimmt. So, ne? Und da dann auch zu checken, okay, kommt diese Erwartung wirklich real von außen? Oder habe ich eigentlich diese Erwartung an mich, ne, sowohl im Arbeitskontext als auch jetzt im Privaten mit dem Smartphone, was du gerade angesprochen hast? Und ja, also das fühlt sich auf jeden Fall erstmal herausfordernd an, ne, weil da auch immer sowas mitschwingt von, okay, genau, ich muss antworten. Was passiert, wenn ich nicht antworte? Denken die anderen dann irgendwie gleich, ich bin faul oder ich arbeite nicht ordentlich? Ne, also sich da auch mal mit auseinanderzusetzen bei einem selber, was das eigentlich für Glaubenssätze sind, die dahinter stecken. Und natürlich gibt's aber auch Unternehmen, wo die Strukturen so sind, dass das kein Wunder ist, dass die Leute so reagieren, ne? Wenn irgendwie Führungskräfte um 23 Uhr noch E-Mails schreiben und auch einfach nicht geregelt ist, innerhalb von welcher Zeit geantwortet werden soll. Und also 40% der Unternehmen haben so Kommunikationsleitfäden, wo eben festgeregelt ist, auf welchen Kanälen kommunizieren wir, ne? Wann schreibe ich eine E-Mail, wann schreibe ich bei Teams, wann rufe ich an, weil das ist ja auch was, je mehr Tools ich habe, umso verwirrter sind die Leute jetzt so und dann ne, schreiben sie bei Teams, dann kommt nach 5 Minuten keine Antwort, dann schreibe ich noch eine E-Mail und dann rufe ich an. So, und um sowas halt einfach auch zu vermeiden, sollte das halt schon auch vom Unternehmen einfach festgelegt sein und dann auch zu wissen, okay, ne, innerhalb von 24 Stunden sollte ich auf eine E-Mail antworten und das gibt mir ja dann auch Entlastung, weil dann weiß ich, okay, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass das schlecht aufgenommen wird, wenn ich jetzt mal nicht antworte, so, also.
Ja, was immer geil ist, ist ja, glaube ich, eher dann so ein WhatsApp-Phänomen ist. Wenn man auf WhatsApp kriegt man eine Nachricht, 1 Minute später kriegt man Fragezeichen, 3 Minuten später kriegt man 3 Fragezeichen. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, und also das ist, glaube ich, da fällt jedem jetzt auch direkt eine Person ein, wenn ich sage, ne, habt ihr so eine Person in eurem Freundeskreis, die sofort antwortet? So, genau, und da halt aber auch dann einfach mal in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey du, ich will jetzt mein Smartphone weniger nutzen, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sei darauf eingestellt, dass ich dir jetzt nicht sofort antworte, wenn was Wichtiges ist, ruf mich an, so, ne, und da auch einfach klar zu kommunizieren, dass die Leute halt auch wissen, woran sie sind, weil meistens sind ja alle gestresst davon. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, ne, dass wir irgendwie voll der Sonderfall sind, wenn wir jetzt sagen, wir sind gestresst von irgendwie 1000 WhatsApp-Nachrichten, sondern also der Großteil der Menschen wird sagen, hey, finde ich mega cool, würde ich eigentlich auch gerne mal so. Und also das vielleicht auch eher so zu sehen, sich da auch gegenseitig zu unterstützen so und aus dieser Erwartungsspirale so ein bisschen auszubrechen.
Ja, eigentlich müsste man da, aber da weiß ich auch schon gar nicht, wie das geht, immer dieses blaue Häkchen ausstellen können. Ne? Also, dass der andere gar nicht sieht, dass es gelesen ist. Weil ich glaube, sobald man sieht, er hat es doch jetzt gelesen, warum antwortet er denn nicht?
Ja, also wir können auch hier auf jeden Fall nochmal in dein Smartphone gucken. Auch das mit den Push-Benachrichtigungen, das ist ein bisschen nervig, weil man es einfach für jede App einzeln machen muss. Aber es lohnt sich. Und genau, wir machen in unseren Workshops auch oft einen Smartphone-Check. Das ist auf jeden Fall auch immer, ja. Sorgt für Unterhaltung. Wenn die Leute dann einfach mal schätzen sollen, wie oft am Tag sie ihr Smartphone entsperren und wenn man dann halt auch wirklich einfach mal reinguckt. Und
da wollte ich gerade noch drauf hinaus, weil das hatte ich auch in dem anderen Podcast gesagt. Mhm. Das kann man am Smartphone sehen, wie oft, also ich kann selber sehen an meinem Smartphone, wie oft ich es entschalte.
Hast du ein iPhone? Oder
ja.
Was denkst du denn, wie oft du es am Tag entsperrst?
Ich hab diese Frage befürchtet, wie oft ich entsperre, mein Gott. Ich weiß noch, dass der Durchschnitt irgendwas mit 80 war oder so, kann das sein?
Ja. 88.
88, da liege ich mit Sicherheit drüber.
Ja, also aber auch hier wieder, ne, es gibt, also wir sagen dann auch keinen Wert, bis zu dem ist es cool und ab dem ist es grenzwertig, sondern es geht halt darum, für sich in die Reflexion zu kommen und das überhaupt mal, ja, zu merken. Aber wir können gerne reingucken, wenn du möchtest.
Ja, machen wir gleich am Ende. Und dann hole ich es nach, was, je nachdem. Also ich sage, es ist über 88 auf jeden Fall.
Genau, es ist aber also in den Einstellungen, im iPhone heißt das Bildschirmzeit, in den Android-Geräten digitales Wohlbefinden, kann man sich so ein bisschen durchklicken. Und das ist halt auch wirklich was, was man gut dann auch mit Kindern und Jugendlichen machen kann. Ne? Statt diesem, okay, hier, du darfst jetzt nur eine halbe Stunde und die dann eigentlich auch irgendwie zu Recht vielleicht manchmal ein bisschen böse sind, weil die Eltern halt viel, viel länger dranhängen, dann mal zu sagen, okay, wir packen jetzt alle unsere Handys auf den Tisch und gucken mal die Bildschirmzeiten an und legen gemeinsam dann halt auch Nutzungszeiten fest für Eltern und für Kinder.
Ja, ach, das mit der Bildschirmzeit, aber das wurde mir eine Zeit lang sogar irgendwie immer mal angezeigt. Mhm. Da wurde mir mal angezeigt, ihre wöchentliche Bildschirm hat sich erhöht, verringert oder was auch immer.
Das schickt einem dann, bei mir ist es immer montags um 9, ich weiß nicht, das kann man glaube ich auch einstellen, so eine Benachrichtigung und es ist ein gutes Tool, um das für sich einfach auch so ein bisschen im Blick zu haben, ne? Weil also es ist einmal klar die Entsperrungen, aber es kommt natürlich auch drauf an, wie hoch ist denn die Bildschirmzeit. Und ich finde das, also Spannende, man kann dann halt auch wirklich nachgucken, okay, welche App nutze ich dann wie viel?
Ja, das kenne ich sogar.
Genau, und also ne, klar, wenn ich mein Handy irgendwie auch für Google Maps benutze als Navigationsgerät, habe ich schnell eine hohe Bildschirmzeit. Also man muss natürlich auch die Zahlen dann immer genau angucken, aber dann auch einfach für sich zu sehen, okay, so und so viel Zeit verbringe ich irgendwie in WhatsApp oder auf Facebook oder in Social Media. Ja, und bin ich damit zufrieden? So, ne, das ist eigentlich immer auch die hauptsächliche Frage. So, bin ich am Ende vom Tag, ne, denke ich immer so, oh, eigentlich, wo ist die ganze Zeit? Und dann sehe ich mal, okay, 3 Stunden gucke ich irgendwie auf mein Smartphone und wenn ich halt chronisch das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit, dann ist das auf jeden Fall was, wo man schon auch gut wieder Zeit gewinnen kann. Und wenn man selber sagt, so ja, eigentlich bin ich auch zufrieden damit, dann ist es auch okay. So, aber ja, wir müssen mal ein bisschen nachbohren, weil ich schon das Gefühl habe, viele Leute sagen erstmal so, ja, ich habe gar kein Problem mit meinem Smartphone und mit meiner Nutzung. Und wenn man dann mal so ein bisschen ne, tiefer geht, weil wir einfach schon so daran gewöhnt sind und es so normal ist, das Smartphone die ganze Zeit dabei zu haben, ist einem selber vielleicht gar nicht bewusst, wie groß die Abhängigkeit doch schon ist. So.
Ja, bei mir ist die Abhängigkeit allein schon deswegen sehr groß. Ich bin sehr musikgetrieben. Mhm. Also hinter mir stehen ja auch Plattenspieler, aber ich bin jetzt nicht permanent hier drin und kann dann Platte hören. Ich finde Platte hören immer noch besser als digital hören, also auch vom Klang und allem, was dahinter ist. Aber sonst auch gerade, um jetzt wieder auf das Laufen und Wandern zurückzukommen, da höre ich permanent Musik dabei. Und da ist das Smartphone für mich echt ein Segen einfach.
Voll. Also und das ist ja auch immer, also finde ich, der wichtige Punkt, also auch bei uns bei Extra 2, ne, dass es darum geht, die vielen Vorteile von den digitalen Geräten halt zu nutzen und wir deshalb halt nicht Digital Detox machen wollen, also sie komplett aus unserem Alltag zu streichen, sondern halt zu gucken, okay, welche Strategien helfen mir, damit ich mich halt vor den Belastungen wappne und so von denen abschirme und halt damit dann die Vorteile nutzen kann für mich.
Ja. Aber ich spreche jetzt vielleicht für viele, viele Eltern. Also bin ich tatsächlich selber noch nicht von betroffen. Aber wie kann man Kinder dabei, ich formuliere es mal positiv, unterstützen, doch vielleicht mal von Instagram, Social, was auch immer, TikTok oder kann, ich kenne die ganzen Medien nicht alle wirklich, aber da vielleicht ein bisschen von wegzukommen?
Also ganz wichtig ist, also ja, wir haben immer so eine, also 3 Schritte, die gelten für Erwachsene als auch für Kinder. Das erste ist, die Mediennutzungszeit zu reflektieren, also das auch mit den Kindern zusammen zu machen, ne, zu sagen, hier, wir gucken jetzt gemeinsam in das Smartphone rein, wie viel Zeit du damit verbringst. Dann der zweite Punkt ist aber auch das Wissen darüber, über die Mechanismen, also ne, auch mit den Kindern darüber zu reden, okay, was macht das mit mir? Also gerade bei Social Media, die Gefühlsachterbahn, die da ausgelöst wird. Also wir durchleben auf Social Media einfach in innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Gefühle, die wir eigentlich gar nicht verarbeiten können. So, es werden immer Vergleiche ausgelöst und es wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein körpereigenes Hormon, das Belohnungshormon, ne, was dazu führt, dass man immer mehr will. Das ist das Gleiche wie bei Suchtmechanismen und dass die Kinder und auch die Jugendlichen das wissen. Also, ne, dass die wissen, was da im eigenen Körper passiert. Also, dass auch die schon halt das Wissen darüber bekommen und genau, dass es dann halt einfach auch Strategien gibt, die man gemeinsam festlegt. Also gerade auch bei Kindern und Jugendlichen die Nutzung halt auch vorm Schlafen, ne, und direkt am Morgen. Also, dass gemeinsam geguckt wird, okay, wo können wir Räume im Familienalltag und im Tag schaffen, wo das Smartphone halt nicht dabei ist. Also, dass die sich auch daran, also ne, dass sie nicht daran gewöhnt sind, das immer bei sich zu haben, sondern dass halt klar ist, zum Beispiel beim Essen ist das Smartphone nicht da, vorm Schlafen nicht und halt dann auch wieder Möglichkeiten anbieten, Alternativen, andere Sachen zu machen. So, ne? Also du hast es vorhin angesprochen, du bist noch so aufgewachsen ohne Smartphone und kannst wahrscheinlich ganz viele Sachen sagen, die du einfach dann als Kind nach der Schule gemacht hast. Und das ist ja auch einfach so ein Phänomen von digitalen Medien, dass da so die Angebote oder die Lust darauf immer weniger wird, was auf jeden Fall auch mit der Dopaminausschüttung zusammenhängt, ne? Weil das scheint erstmal langweilig. Und das dauert dann halt so ein bisschen daran, auch wieder Spaß zu finden und den Kindern einfach auch Sachen zu vermitteln, ne, die sie entspannen, die ihnen Spaß machen, die halt nicht mit digitalen Medien zu tun haben. Also einfach Alternativen anbieten und da auch für sich als Eltern zu überlegen, okay, was mache ich denn, um mich zu entspannen und das halt auch vorleben so.
Ja, es ist ganz schön hart, kann ich sagen. Versuchen, eine Sechsjährige dazu zu begeistern, mal bis zum Schloss zu laufen. Aber es gelingt mir zunehmend besser, dass meine Tochter da jetzt tatsächlich mitläuft.
Ja, und halt auch immer am Kopf zu haben, ne? Also ich meine, die Kinder kommen ja nicht auf die Welt und sind irgendwie, oh, ich finde Smartphone cool, sondern sie gucken es halt bei den Eltern ab und adaptieren das Verhalten, was die Eltern an den Tag legen und sich dessen halt auch immer wieder bewusst zu sein, so, ne?
Ja, du hattest gerade in so einem Satz erwähnt, dass Social Media auch so dieses immer Vergleichen fördert. Und wir hatten ja im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, da hast du gesagt, dass es da auch Studien zu gibt, die aufzeigen, dass das ja auch, kann man sagen, gefährlich ist. Kannst du dazu kurz was sagen?
Genau, also das, ja, immer wenn wir Social Media nutzen, laufen da Vergleiche ab. Also, ne, und es ist ja auch einfach so, dass auf Social Media meistens nur die schönsten und die besten Fotos gepostet werden. Und auch wenn es da schon Gegenaktionen gibt, ist es halt einfach so, dass, ne, das was ganz anderes ist, wenn ich irgendwie einer Person erzähle in echt, wie der Urlaub war und wir irgendwie darüber reden, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, als wenn ich halt nur so die drei besten Fotos davon auf Social Media sehe. Und genau, gerade für junge Erwachsene, insbesondere eben auch Mädchen, sind einfach so die Schönheitsideale, die in sozialen Medien vermittelt werden, ja, also haben einfach negative Effekte, können halt dazu führen, dass Essstörungen oder Angststörungen vermehrt auftreten. Und ja, da spielen halt sehr, sehr viele Faktoren rein. Also auch wenn wir jetzt so das KI-Thema mit reinnehmen, ne, also so Bilder von künstlichen Intelligenzen, die gefüttert werden mit diesen Schönheitsidealen, die immer wieder reproduzieren und da auch einfach so dieser Bezug zur Natürlichkeit und zu natürlichen Körpern verloren geht und die das gar nicht mehr kennen oder auch im Thema Sexualität für Kinder und Jugendliche, ne, dass das einfach so ein, also ja, die einfach alles im Internet irgendwie ansehen können so, selber aber überhaupt noch gar keine Erfahrung haben und dann natürlich auch einfach die Realität von diesem Internetbild sehr, sehr stark ins Wanken, also oder die Unterschiede einfach sehr, sehr groß werden so.
Und wenn jetzt Betroffene, sag ich mal, da draußen sind, die, du hast ja schon gesagt, erster Schritt ist immer erstmal selber zu reflektieren, gucken, habe ich da vielleicht ein Problem in Anführungsstrichen mit, wenn die dann sagen, ja, ich habe da irgendwie was entdeckt, das ist jetzt nicht cool für mich und wenden sich an euch. Mhm. Wie läuft dann typischerweise so ein Coaching mit euch ab? Weil ich gehe mal davon aus, dass es immer individuell ist. Wahrscheinlich gibt es jetzt keine Schablone, die man über alle drüber stülpen kann, sondern man muss ja erstmal gucken, wo sind die ganzen Themen, wie läuft dann so ein Coaching ab?
Genau, also es geht eben am Anfang erstmal darum, auch zu gucken, okay, wie ist dann der Status quo, wie ist meine Situation, wie ist mein Stresserleben, was stresst mich? Gerade auch im Arbeitskontext eben zu gucken, okay, wie ist dann mein Zeitmanagement, wie ist mein Selbstmanagement, wie ist meine Mediennutzung? Also genau da in die Reflexion zu kommen und für sich selber halt auch zu merken, okay, ja, zu wissen, was einen genau stresst und davon ausgehend dann eben auch Strategien an die Hand zu bekommen. Und genau, wir haben selber auch einen Online-Kurs entwickelt, also das sind interaktive Module, die Leute dann einfach selbstständig durchlaufen, 10 Stück, wo es auch kleine Wochen-Challenges gibt, also kleine Wochenaufgaben, wo man dann halt einfach auch ja für sich selber, ne, so bestimmte Strategien einfach mal eine Woche lang testet, zum Beispiel das Handy zu einer bestimmten Uhrzeit in den Flugmodus zu stellen und ja, so Schritt für Schritt einfach in diesen Veränderungsprozess kommt.
Gut, wie man euch findet, würde ich sagen, verlinken wir alles in den Shownotes und dann kann man sich gerne an euch wenden. Ich habe jetzt noch 2 Kategorien hier in diesem Podcast. Mhm. Die eine nennt sich Freestyle, die andere nennt sich Props. Beim Freestyle geht es darum, ich nenne dir einfach ein paar Aussagen, Wörter und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Kannst lange antworten, kannst kurz antworten, wie du gerne magst. Was verbindest du ganz persönlich jetzt mit dem Begriff unternehmerische Freiheit?
Ja, unternehmerische Freiheit bedeutet für mich in der Selbstständigkeit einfach auch, ja, meinen Arbeitsalltag so zu gestalten, wie ich möchte. Also sowohl von der Zeiteinteilung als auch vom Ort und ja, auch mich mit den Themen zu beschäftigen, auf die ich Lust habe und ja, da für mich dazu zu lernen und mich weiterzuentwickeln.
Okay. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ich würde sagen, Glück ist auf jeden Fall immer gut, aber das ja ist auch einfach eine Einstellungssache. Also wenn ich mich dafür schließe, verschließe, glücklich zu sein, dann werde ich auch kein Glück empfangen. Und wenn ich mich dafür öffne, dann würde ich sagen, dann kommt das auch zu mir. Und das hilft auf jeden Fall.
Okay, sehr schön. Du bist ja jetzt knapp 3 Jahre selbstständig. Gibt es so einen Lieblingsscheitermoment von dir? Also irgendeine Riesenherausforderung, die du hattest, die man vielleicht als Scheitern dann auch nennen könnte, aber woraus sich dann tatsächlich was Positives ergeben hat?
Also wir hatten das ganz am Anfang mit Extra 2 hatten wir eine Marketingagentur, die wir beauftragt haben, um KundInnen zu gewinnen, also für den Online-Kurs und auch für die Ausbildung, die wir haben, die dann quasi Werbung auf Social Media für uns gepostet haben, was überhaupt nicht funktioniert hat und wir da schon am Anfang echt viel Geld reingesteckt haben und dann einsehen mussten, so funktioniert nicht. Also im Nachhinein würde ich sagen, wir waren auch noch nicht so ganz bereit dafür, aber haben uns halt auch einfach zu schnell dazu entschlossen, das zu machen und auch zu sehr dann darauf verlassen. Und genau, haben uns dann halt dazu entschieden, diese Marketingagentur wieder loszulassen und uns selber auf den Weg zu machen und waren dann ja in Leipzig einfach auf sehr, sehr vielen Netzwerkveranstaltungen, haben geguckt, wo wir irgendwie uns bekannt machen können, ne, so Podcasts, Zeitungen, also einfach wirklich ein Netzwerk aufzubauen, was am Anfang schon auch herausfordernd war, also weil so diese Unternehmerblase schon auch ja sehr männlich geprägt ist. Und also ich weiß noch, als ich auf der ersten beim Unternehmerstammtisch in Leipzig war, es findet immer in unterschiedlichen Unternehmen statt und da war es in einem Fahrradladen. Und ich bin dann da reingekommen und war eher so, oh, Sie wollen ein Fahrrad kaufen, so ungefähr. Ne? Und jetzt nicht so, ah, Sie kommen bestimmt zum Stammtisch. Was auf jeden Fall herausfordernd war am Anfang, aber ja, wo Franzi und ich, wir beide sehr, sehr viel gelernt haben. Und also ich jetzt, ne, wo ich nach Kassel gezogen bin, schon auch gemerkt habe, wie sehr ich mich da entwickelt habe und was das jetzt für Früchte trägt, so. Genau. Ja.
Schön. Fällt mir gerade ein, seid ihr jetzt gesplittet? Eigentlich ist deine Mitgründerin noch in Leipzig?
Genau, die ist noch in Leipzig, aber also ja, wir haben jetzt relativ viel auch über Smartphone und Einzelpersonen gesprochen. Also unser Fokus sind ja schon Unternehmen und die Hälfte ungefähr unseres Angebots läuft aber digital und ist jetzt gar nicht nur mit dem Fokus und Unternehmen, die in Leipzig sind, sondern wir sind einfach deutschlandweit unterwegs und genau, ist jetzt ja, wir arbeiten jetzt von zwei verschiedenen Standorten aus, aber Franzi ist noch in Leipzig.
Okay. Genau. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die eine Gründerin, ein Gründer mitbringen muss?
Ich würde sagen, darauf eingestellt zu sein, dass nicht immer alles so abläuft, wie man sich's vorgenommen hat und daran nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Also ich merke selber immer, dass ich da auch an meine Grenzen gerate, weil ich einfach eine sehr strukturierte Person bin und mir Planung sehr, sehr wichtig ist. Was auf jeden Fall auch viele, viele Vorteile hat in der Selbstständigkeit, was aber auch schon auch herausfordernd sein kann. Und ich würde sagen, da halt so eine Offenheit zu haben, dass ja einfach Veränderungen da sind, so, und mit denen einfach mitzugehen und das auch so als Herausforderung zu sehen und mit dem irgendwie umzugehen, was gerade da ist und sich auch einfach von Plänen, die man hatte, vielleicht mal zu lösen und sich zu trauen, dann einen anderen Weg zu gehen und ja, da einfach auch ja offen für zu sein, würde ich sagen.
Ja, cool. Kommen wir zur Kategorie Props. Hier geht es darum, dass ich einfach mal bitte, einfach mal ein Buch zu empfehlen, was dich irgendwie besonders inspiriert hat. Muss kein Fachbuch sein, kann ein Fachbuch sein. Und einmal einen Song, der dich motiviert.
Ja, also Song würde ich sagen, ist In guter Gesellschaft von Zweiersitz. Das ist eine Leipziger Band. Ich glaube, sie sagen selber, sie machen so Neo-Indie-Pop oder so, okay. Weiß nicht. Ich kenne mich mit diesen Kategorien nicht so gut aus, aber genau, geht so ein bisschen in die Richtung von wegen Lisbeth und so. Und ja, also die sind, ja, da war ich in Leipzig einfach sehr viel auf Konzerten und die machen eine coole Stimmung und haben aber auch, ja, sehr gesellschaftskritische Texte, wo sie einfach so ihre eigenen Erfahrungen einfließen lassen und ja, machen aber auch einfach gute Laune Musik. Die mag ich sehr, sehr gerne.
Okay, schön.
Und Buch habe ich tatsächlich ziemlich lange drüber nachgedacht im Vorhinein schon und dachte so, welches Buch nehme ich jetzt, weil es schon echt viele Bücher gibt, die ich sehr, sehr gerne mag und die ich auch sehr wichtig finde. Und ja, habe jetzt eins mitgebracht, was jetzt überhaupt nichts mit meinem Arbeitsthema zu tun hat, sondern eins, wo ich sagen würde, dass mich das auch einfach in meiner persönlichen Entwicklung geprägt hat. Das ist Untenrum frei von Margarete Stuchowski. Und das ist jetzt schon fast 10 Jahre alt. Also doch schon ein bisschen älter, aber würde ich so sagen, mit das erste Buch, was auch so ja, das Thema Feminismus einfach so ein bisschen in die Breite der Gesellschaft gebracht hat und wo sie mit vielen Beispielen aus ihrer eigenen Jugend und auch so, ne, als junges Mädchen und heranwachsende Frau einfach nochmal zeigt, welches Ungleichgewicht es da einfach gibt, irgendwie in den Machtstrukturen in unserer Gesellschaft verankert und das aber, ja, also sehr, sehr anschaulich und sehr lebensnah irgendwie rüberbringt. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Buch, auch als Einstieg in das Thema, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigen möchte.
Ja, cool. Vielen Dank. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Irgendwas, was du noch zwingend loswerden möchtest?
Nee, ich bin jetzt eigentlich ganz gespannt darauf, dass wir deinen Smartphone-Check machen.
Oh ja, ich auch. Ach, ich habe gar keine Zeit mehr. Nein, wir machen natürlich den Smartphone-Check. Das Ergebnis lüfte ich dann im Intro oder im Outro. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ja, vielleicht gibt es ja nochmal eine Gelegenheit, dann nehmen wir nochmal eine zweite Folge auf.
Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja,
das schöne
gerne.
Gespräch.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Yes, yo, das war der Real Talk mit Heide zum Thema digitaler Stress. Ich hoffe, ihr konntet euch viele, viele Impulse herausziehen, um mal zu schauen, ob ihr auch vielleicht für euch es schafft, sofern ihr unter digitalem Stress leidet, Möglichkeiten zu finden, diesen zu reduzieren. Und wie Heide ja mehrfach gesagt hat, der erste Schritt ist einmal in die Selbstreflexion zu gehen, sich mal die eigene Mediennutzung anzuschauen. Und wenn ihr dann Unterstützung braucht, wendet euch gerne an Heide und Franziska von Extra 2. Die Kontaktdaten verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ich halte das Outro für heute kurz. Ich bin draußen. Wie das Prinzip ist Hoffnung. Ein Song von Max Herre. Ich habe ihn ja schon mal zitiert in einer anderen Folge. Ich meine jetzt aber eine neue Version. Und zwar von Lux und meinem Homie Specs. Und gönnt euch diesen Song. Extrem schöner Song. Und dann vergeht auch die Zeit ganz schnell, bis es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin kommt gut und stressfrei durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.